Guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Zollcasts, Ihrem Podcast für Zoll- und Außenwirtschaft. Wie Sie vermutlich schon bemerkt haben, bin ich nicht Lars Schröder-Ramirez, sondern Steffen Dieker, der die Ehre hat, den Zollcast weiterführen zu dürfen. Also Lars, solltest du gerade zuhören, danke für die vielen spannenden Folgen bisher. In den Medien werden zurzeit ausführlich die Möglichkeiten und Grenzen künstlicher Intelligenz diskutiert. Das ist nicht unbedingt neu, neu ist aber der Anlass dieser Debatte, nämlich die Software ChatGPT. Die Sprach-KI ist dazu in der Lage, natürliche Sprache zu verarbeiten und zu generieren und somit zum Beispiel ganze Hausarbeiten oder Produkttexte zu schreiben oder auch Songzeilen zu verfassen. Ich möchte heute mit meinem Studiogast Matthias Merz nicht nur über diesen Chatbot sprechen, sondern vor allem über derartige Zukunftstechnologien in der Exportkontrolle. Herr Merz ist Experte für das deutsche, europäische und amerikanische Exportkontrollrecht und spricht in Seminaren der AWE Außenwirtschaftsakademie regelmäßig zu einer Vielzahl von exportkontrollrechtlichen Themen. Hallo Herr Merz, schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ich steige mal ganz direkt ein. Haben Sie ChatGPT bereits im Exportkontrollbereich getestet?
Ja, hallo Herr Dieker, vielen Dank für die Einladung. Ich habe das in der Tat getestet und zwar im Zollbereich, als ich das jetzt vor einiger Zeit mal kennenlernte und habe mal versucht, mit einem ganz simplen Beispiel zu starten, um diese künstliche Intelligenz zu testen und habe dann mal nach der Zolltarifnummer für Wasser gefragt. Die richtige wäre 2201 9000 und das Ergebnis war 2802 viermal die Null und das ist die Nummer für Wasserstoff. Also was ganz anderes. Eine zweite Frage, um das dann zu verifizieren, bezog sich auf das richtige Einreihen von Maschinenteilen. Alle, die in der Community damit zu tun haben, stellen sich oft die Frage, wann ist eine Ware Teil einer Maschine, wann hat es eine eigene Bedeutung, wann ist es ein Teil mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit. Das ist ja schon die Champions League im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht. Und hier gab es nur allgemeine Informationen, dass man sich also bitte allgemein über Zollgesetze zu informieren habe, bevor man irgendwas importiert. Das ist zwar nicht falsch, aber danach hatte ich gar nicht gefragt. Die Antwort war also nicht zu verwerten. Fazit jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt, wo diese Systeme ja auch vielfach noch in Testumgebungen sind. Die Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen. ChatGPT liefert sicherlich richtige Ergebnisse, aber nicht immer. Und das ist für uns Menschen sicherlich ein Vorteil, weil wir damit eben nicht oder noch nicht ersetzbar sind. Man sollte sich also in dem Bereich nicht blind auf die Ergebnisse verlassen, sondern sie zumindest plausibilisieren und verifizieren. Und ich denke, dass in der Zukunft die Ergebnisse besser werden, aber zurzeit bedarf das eben noch einer Nachkontrolle.
Jetzt muss man natürlich unterscheiden zwischen einer KI wie ChatGPT als Hilfsmittel und den Emerging Technologies, also den Zukunftstechnologien in der Exportkontrolle. Bevor wir ins Detail gehen, am besten erstmal zum Verständnis. Was versteht man unter Emerging Technologies?
Jetzt könnte man natürlich ChatGPT danach direkt fragen, aber es gibt Gott sei Dank Behörden, die sich damit auch schon länger auseinandersetzen. Wir haben die amerikanischen Behörden, das BIS, wir haben das deutsche BAFA, das SECO in der Schweiz, die sich alle mit diesem Thema beschäftigen. Und auf der Homepage vom BAFA im Leitfaden zu Technologietransfer und Nonproliferation haben wir schon seit einigen Jahren einen vorsichtigen Versuch einer Definition. Und danach handelt es sich um einen, sagen wir mal, trennscharf nicht klar definierten Sammelbegriff, worunter neu aufkommende Technologien erfasst werden. Zum Beispiel diese Gehirn-Computer-Schnittstellen, also Computer-Brain-Interfaces, bis hin zu unbemannten Luftfahrzeugen, Stichwort Drohne. Die gibt es ja schon. Allerdings natürlich auch im Impuls der Weiterentwicklung sind das spannende Themen. Das heißt, man kann allgemein sagen, dass unter diesen Emerging Technologies neue, quasi vor der Tür durch Entwicklung stehende Technologien existieren, zum Beispiel Advanced Computing, Advanced Materials, Stichwort Halbleiterindustrie, die Quantentechnologie ist dazu zu verstehen, der gesamte Bereich der Robotik, künstliche Intelligenzen, wir sprachen gerade schon darüber, und die additive Fertigung, der sogenannte 3D-Druck. Und dann, auch aufgrund aktueller Erfahrungen, auch sogenannte Hypersonic-Anwendungen, also Hyperschall-Anwendungen im Bereich Luft- und Raumfahrt. Diese Technologien sind sicherlich zurzeit in der Industrie, in der Entwicklung. Sie werden sich noch stärker verändern, auch in unserem eigenen Alltag. ChatGPT ist ein Element. Denken wir an Smart Media, autonomes Fahren und 3D-Druck. Das hat ja auch schon im privaten Bereich Einzug gehalten. Und ich denke, die Entwicklung geht da weiter, auch hin Richtung Dual Use.
Ob für einen Export eine Genehmigung erforderlich ist oder ein Verbot besteht, hängt ja von verschiedenen Aspekten ab. Welche sind das und wie passen jetzt diese Zukunftstechnologien in das Prüfschema?
Es ist immer Aufgabe des Ausführers oder des Vermittlers, jemand, der am Export teilnimmt, zu klassifizieren und seine Güter zum Zeitpunkt der beispielsweise Ausfuhr oder Verbringung oder einer Vermittlung zu bewerten. Damit muss man immer das Ziel im Blick behalten, was die europäische und bei uns die deutsche oder die schweizerische Exportkontrolle versucht zu erreichen, nämlich die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, die unkontrollierte Weitergabe von konventionellen Rüstungsgütern zu verhindern und natürlich auch die Kontrolle über sensible Güter ins Ausland zu steuern, damit sie nicht für Menschenrechtsverletzungen oder Terrorismuszwecke verwendet werden. Man sieht das häufig in der Presse, dass auch gerade jetzt bestimmte Länder eher Standardkomponenten nutzen, um militärische Applikationen zu versorgen. Diese laufen noch unterhalb der Güterkontrollliste durch und deswegen ist die Frage, wie schnell und mit welchem Ziel können solche Listen angepasst werden. Zurzeit kontrollieren wir die Rüstungsgüter, also solche Güter, die besonders konstruiert sind für militärische Zwecke und eine ganze Reihe von Dual-Use-Gütern, die sich über die technischen Merkmale hin identifizieren und diese Aufgabe hat der Ausführer jeweils zum Zeitpunkt seiner Transaktion zu bewerten. Jetzt kommen die neuen, diese Emerging Technologies dazu. Das heißt, das sind Dinge, die eventuell noch nicht in den Güterlisten stehen. Kontrolliert werden zum einen konventionelle Rüstungsgüter. Das sind alle Dinge, die besonders konstruiert sind für militärische Zwecke. Aber auch Dual-Use-Güter, die sich aufgrund ihrer technischen Spezifikation als solche erweisen. Der Ausführer hat dann zum Zeitpunkt seiner Ausfuhr entsprechende Genehmigungsverfahren anzustoßen. Und jetzt kommen diese Emerging Technologies auf die Unternehmen zu, die zurzeit eventuell noch nicht gelistet sind. Für die greifen natürlich die sogenannten verwendungsbezogenen Kontrollen. Aber die derzeit aktiven Regime, das Wassenaar-Arrangement, das Missile Technology Control Regime, die NSG und die australische Gruppe, die diskutieren diese Emerging Technologies und entscheiden dann zur Vorlage in der Umsetzung an die Mitglieder, solche Dinge eben in der Kontrolle zu verankern. Problem ist dabei, dass wir bei den Mitgliedstaaten dieser Regime auch solche dabei haben, die diesen Entwicklungen sehr kritisch gegenüberstehen, weil sie davon betroffen werden, weil solche Dinge vielleicht nicht mehr geliefert werden können. Für alle anderen Mitglieder steht dann die Übernahme der Liste in das eigene Gesetz, bei uns in die Dual-Use-Güterliste oder in die Rüstungsgüterliste an. Die letzten Änderungen beispielsweise, die das Wassenaar-Arrangement entschieden hat, sind aus dem Dezember 2022 und der Transformationsprozess dauert dann mehrere Monate oder bis zu einem Jahr, bis das bei uns verbindlich wird. Das ist in den anderen Regimen genauso. Diskutiert werden zurzeit solche Dinge wie Tarnstoffe, also Werkstoffe für das Unsichtbarmachen, der 3D-Druck und künstliche Intelligenz, zum Beispiel das Simulieren von Videos und Sprache in der Kombination, wo man also dann so Bots sieht, also virtuelle Personen, die sehr nah am Original sind, die aber quasi über Computer gesteuert irgendwelche Aussagen treffen. Und das birgt natürlich eine große Gefahr und deswegen diskutiert man hier Änderungen. Dieses Wassenaar-Arrangement kommt natürlich an seine Grenzen, ich sagte das gerade schon, weil Mitgliedstaaten dabei sind, die zurzeit auch unter Embargo-Beschränkungen liegen, beispielsweise Russland. Und deswegen gibt es Diskussionen, neue multilaterale Regime zu implementieren. Das wird jetzt zurzeit angestoßen, diese Diskussion von den USA. Und erste Umsetzungsergebnisse gibt es da schon, weil die Amerikaner derzeit die Ausfuhr von Halbleiterherstellungstechnologie und Waren nach China stoppen. Es gibt keine Genehmigung mehr dafür, weil man die Entwicklung dort mit Sorge sieht. Ja, und das ist nur ein Beispiel von vielen, weswegen die Frage nach einem neuen multilateralen Regime zurzeit auf dem Tableau liegt. Da muss man sehen, wie die Entwicklung bleibt. Das heißt also, sich verschärfende strategische Wettbewerbe, Handelskontrollen, Sorge vor militärischer Applikation von Dual-Use und zivilen Gütern in bestimmten Ländern sind die Grundlage, hier weiterzudenken.
Haben Sie ein Beispiel für uns parat, wie Emerging Technologies missbraucht werden könnten?
Ja, es gibt eigentlich ganz, ganz spannende Entwicklungen im zivilen Sektor. Das kennen wir alle. Wenn man beispielsweise mal ein Auto kauft und man hat sich für eine bestimmte Farbe entschieden, dann ist die Farbe erstmal, es sei denn, man foliert oder lackiert irgendwann um, für das Auto gesetzt. Und bei der Consumer Electronics Show in Las Vegas Ende 2022 hat BMW hier ein BMW iX vorgestellt, der je nach Benutzereinstellung die Farbe wechseln kann. Das heißt, ich kann dann umschalten von weiß auf schwarz, je nachdem, ob ein Auto in der Sonne steht, um die Sonneneinstrahlung hier nicht in Wärme umzuwandeln. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das interessant wäre, zum Beispiel im Camouflage-Bereich, dass ich die Farbe meiner Umgebung anpasse, um ein Auto quasi unsichtbar werden zu lassen oder möglichst nicht stark sichtbar. Das ist also eine Dual-Use-Applikation. Dazu gibt es derzeit noch nichts in den Güterlisten. Das könnte ich mir vorstellen. Dann die Technologie von Deepfake. Wir hatten zu Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine Videos über die sozialen Medien, in denen Herr Zelensky augenscheinlich eine Botschaft gesendet hat, die aber nicht von ihm kam. Das waren also manipulierte Videos mit Originalstimme unterlegt. Und das ist natürlich hochmanipulativ und kann durchaus konfliktträchtige Ergebnisse führen. Cyberattacken und Überwachungstechnologie gehören dazu. Und erste Ergebnisse, ich sagte vorhin schon, multilaterale Kontrollen und dann eben Kontrollen über Embargo-Maßnahmen. Wir haben, wenn man sich mit dem Russland-Embargo intensiv auseinandersetzt, im sogenannten Anhang 7 des Russland-Embargos bereits erste Ergebnisse, wo zum Beispiel die additive Fertigung, das heißt also der 3D-Druck zur Herstellung von Metallteilen, gelistet ist. Und ich war mir eigentlich im letzten Jahr, 2022, sicher, dass das schon der erste Bote ist für Änderungen der Dual-Use-Güterliste. Und zwar haben wir dort sogenannte fortgeschrittene Werkstoffe, das sind Materialien für das Unsichtbarmachen, die adaptive Tarnung, Metamaterialien, bestimmte Legierungen, die dort erfasst sind, plus der 3D-Druck, der als Pulverbettsystem in der Lage ist, Metallteile zu reproduzieren und dann die sogenannte Software für digitale Zwillinge. Das sind so Ergebnisse aus den technischen Diskussionen der Regime, die sich jetzt in Einzelfällen, in diesem Fall in dem Embargo, wiederfinden. Und das wird sicherlich um sich greifen. Das heißt, diese Kontrollen werden erweitert gegenüber bestimmten Ländern oder eben multilateral als Element von einheitlichen Exportkontrollen.
Was würden Sie denn exportierenden Unternehmen raten, wenn es um die Kontrolle von Zukunftstechnologien geht?
Man kann beispielsweise auf der Homepage der Regime im Wassenaar Arrangement sehen, welche Technologien, welche Güter, welche Ware, welche Software zurzeit in der Diskussion steht, künftig gelistet zu werden. Ich sagte gerade schon, im Dezember 2022 gab es die letzten Sitzungen des Wassenaar Arrangements, aus denen Vorschläge für die Änderung der Güterlisten hervorgegangen sind. Und da kann man heute schon sehen, was wahrscheinlich im Laufe 2023 gegen Ende des Jahres bei uns umgesetzt wird. Das wäre jetzt eine Aufgabe der innerbetrieblichen Exportkontrolle, hier den Blick nach vorne zu wagen und dann in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich Technologie, Technologiefortentwicklung in den Diskurs zu treten. Wo gibt es neue Technologien, die eventuell künftig mal kritisch sein könnten, damit man rechtzeitig vorbereitet ist, künftige Exportkontrollen noch richtig umzusetzen. Man kann vielleicht den Begriff der Taskforce-Technologie überdenken. Man sollte interdisziplinär aufgestellt sein. Das heißt, Forschung, Entwicklung mit der Exportkontrolle sollte sich hier in regelmäßigen Abständen vielleicht mal zusammensetzen. Man kann überlegen, die sogenannten Technology Readiness Level, die es gibt, die auch vom BAFA in verschiedenen Merkblättern schon diskutiert werden, umzusetzen. Da geht es darum, dass Technologie für die Grundlagenforschung beispielsweise freigestellt sein können, während Produktions-, Herstellungs- und Verwendungstechnologie gelistet sind. Das heißt also, man kann bestimmte Phasen definieren, in denen Technologie den Weg von unkritisch zu kritisch hin geht und dann entsprechende Kontrollen aufsetzen über einen sogenannten Technologiekontrollplan. Man sollte dann das sogenannte Berechtigungs- und Genehmigungsmanagement umsetzen, vielleicht im Dialog mit dem BAFA über entsprechende Güterklassifizierung bleiben und vor allen Dingen dann eben auch die Kolleginnen und Kollegen sensibilisieren, damit hier nichts in fremde Hände gerät, in die die Technologie zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört.
Zum Schluss möchte ich gerne an die Tradition von Lars Schröder-Ramirez anknüpfen und Sie danach fragen, was Sie mit Ihrer freien Zeit anstellen, wenn Sie nicht gerade mit Exportkontrolle zu tun haben oder die Geschicke der AWA und auch der Hamburger Zollakademie als Geschäftsführer lenken. Während der Vorbereitung auf unser Gespräch verrieten Sie mir, dass Fußball bei Ihnen zu Hause eine große Rolle spielt, allerdings nicht nur ein Verein.
Ja, das ist richtig. Das ist eine persönliche Challenge. Ich bin ja gebürtiger Niedersachse, habe aber meine Kindheit und Jugend am Niederrhein verbracht. Und damals gab es dann halt nur die Entscheidung in den 70er Jahren Gladbach oder Bayern. Und da mir Mönchengladbach geografisch näher war, bin ich also jetzt seit weit über 40 Jahren brennender Fan dieses Vereins, auch Mitglied, habe meinen Sohn, meinen größeren Sohn davon überzeugen können, mir da gleich zu tun. Er ist also auch ein Fohlen. Und meine Frau und mein mittlerer Sohn sind brennende BVB-Anhänger. Das heißt also, wir haben Schwarz-Weiß-Grün, wir haben Schwarz-Gelb und unser kleinster Sohn, vielleicht können wir den noch ein bisschen begleiten bei seiner Entscheidung, ist brennender Schalke-Fan. Das heißt also, wir haben drei Liga-Vereine hier aus Nordrhein-Westfalen bei uns zu Hause am Frühstücks-, Mittags- und Abendtisch mit heißen Diskussionen. Und vom Fünfjährigen bis zu mir wird da heiß diskutiert. Das ist ein brennendes Thema. Und wir begleiten natürlich hier unseren Verein Preußen Münster, wenn wir die Zeit haben, im Stadion. Und hoffen, dass Münster weiter einen guten Weg geht in die dritte Liga und vielleicht auch weiter. Mal schauen. Das sind auf jeden Fall Diskussionen, die wir zu Hause haben, mit viel Spaß, Freude und aktivem Fußball. Und so verbringe ich meine Freizeit.
Herr Merz, vielen Dank für Ihre Export-Kontrollexpertise und Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass die verschiedenen Fanlager zu Hause weiterhin friedlich die Spiele zusammen verfolgen werden. Und ich freue mich auf die nächste Folge Zollkast und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.